Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, die auch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Wir tagen heute hybrid. Das heißt, ein Teil meiner Kolleginnen und Kollegen ist anwesend. Frau Rüttrich ist anwesend, Herr Huber ist anwesend. Die anderen Kolleginnen und Kollegen sind uns zugeschaltet. Frau Wiesmann ist uns zugeschaltet, Herr Müller ist uns zugeschaltet und Herr Seestern-Pauli. Die Kinderkommission ist ein Unterausschuss im Deutschen Bundestag. Wir haben den Auftrag, uns mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen zu befassen. Und dazu führen wir Anhörungen jeweils zu einem bestimmten Themenkomplex mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten durch. Und es geht uns dabei grundsätzlich um Themen und Fragen, die langfristig Bedeutung für die Wahrnehmung der Belange der Kinder und Jugendlichen haben. Wir beschäftigen uns als Kinderkommission unter meinem Vorsitz in den nächsten Wochen mit dem Thema Kinder und Umwelt. Und es soll unter anderem darum gehen, was Kinder über den Klimawandel lernen, wie junge Menschen an Meinungsbildungsprozessen in diesem Zusammenhang beteiligt werden und welche Bedeutung eine intakte Umwelt im Sinne der Kinderrechte hat. Und in unserer heutigen Anhörung soll im Mittelpunkt stehen, was Kinder über den Klimawandel wissen und was sich im Bildungssystem ändern muss, damit Kinder Zusammenhänge in der Natur, die Auswirkungen des Klimawandels und die Möglichkeiten, diesen aufzuhalten, besser verstehen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Expertinnen und Experten. Frau Luisa Regel, sie ist Pressesprecherin des Landesschülerinnenausschusses Berlin. Jeremy Jasetz, er ist stellvertretender Vorsitzender des Landesschülerinnenausschusses Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Ute Krümmel. Sie ist Projektleiterin für die Bildung für nachhaltige Entwicklung bei der Stiftung Haus der kleinen Forscherinnen. Und Herrn Thomas Hohn, den Sprecher des Bündnisses Zukunftsbildung von Greenpeace. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich bin sehr gespannt. Wir haben bis maximal 16.30 Uhr Zeit für diese Anhörung. Ich würde vorschlagen, dass Sie zunächst die Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement haben. Jeder von Ihnen, das wissen Sie, hat dazu maximal 10 Minuten Zeit. Und wir würden Ihnen ein Signal geben, falls Sie die Zeit übertreten sollten und wir Sie dann leider unterbrechen müssen. Aber wir müssen da relativ strikt sein und werden das auch so einhalten. So, herzlichen Dank, dass Sie hergefunden haben, dass Sie alle auch präsent bei uns und hier tatsächlich vor Ort sind. Und ich gebe als erstes das Wort an Herrn Hohn.
Damit Sie mich auch vernehmen. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist schön, bei der Kinderkommission als Experte einmal dabei sein zu können und zu dürfen. Im Mittelpunkt steht Klimakrise und Bildung. Ich werde meinen Beitrag in drei Teile gliedern. Im ersten Teil werde ich einen kurzen Überblick über einige hier relevante internationale und nationale Prozesse geben. Im zweiten Teil werde ich erläutern, was sich unter dem für diesen Prozess bedeutsamen Kürzel BNE verbirgt, sowie aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse zu dieser Fragestellung. Und im dritten Teil zeige ich Beispiele für wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung auf, die aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement kommen. Also ist der erste Teil, die ersten zwei Drittel, ist quasi eine allgemeine Einlassung dazu, was eigentlich gerade Status quo ist, international und national. Und der letzte Teil bezieht sich auf die Arbeit des Bündnis Zukunftsbildung bzw. der einzelnen NGOs, die darin vereint sind. Bei allen folgenden und gleich vorgestellten Prozessen und Beschlüssen, die sich in der Umsetzung befinden, geht es um Lösungsansätze für globale Herausforderungen und zunehmende Komplexitäten, um die Frage, wie Resilienzen gebildet und Handlungsoptionen für Kinder und Jugendliche gewonnen werden können. Es geht darum, wie gutes Leben für heute, morgen und auch übermorgen möglich ist. Drei internationale Prozesse möchte ich an dieser Stelle erwähnen, die sich mehr oder weniger stark im nationalen Prozess BNE wiederfinden. BNE, so viel sei hier vorweggenommen, ist, und ist Ihnen sicherlich auch bekannt, steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die eine Rahmung sind die SDGs, die Sustainable Development Goals. Die darin gefassten 17 Ziele sind eine Blaupause für eine friedlichere, klimafreundlichere Welt. Sie orientiert sich an der Wahrung der Menschenrechte und Einhaltung der planetaren Grenzen. Dieser Weltzukunftsvertrag soll den Weg in eine bessere Welt ebnen. Sie ist eine Agenda, die bis 2030 ermöglicht werden soll. Und für Deutschland wird der Pfad zur Erreichung der SDGs in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschrieben. Die SDG berücksichtigen dabei die vier Aspekte Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur. Das Bildungsziel ist in SDG 4 verankert. Macht vielleicht auch deutlich, dass die SDGs mitnichten in die entwicklungspolitische Ecke gehören. Für das Thema heute ist zum Zweiten das Paris-Abkommen von Bedeutung. Hier gibt es den Artikel 12, der auch Bildung thematisiert. Hier knüpft der ACE-Prozess an. ACE, das steht dabei für Action for Climate Empowerment. Die Verantwortung liegt bei UNFCCC und die Kernpunkte sind hierbei die öffentliche Wahrnehmung, Wissensvermittlung über die Klimakrise und Beteiligungsformate. Das sei genannt, der Vollständigkeit halber. Der dritte Prozess hier entscheidend ist das Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Weltaktionsprogramm definiert dabei 5 Handlungsfelder und ein wesentliches sieht die wirksame Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor. An diesen knüpft auch das nachfolgende Programm BNE 2030 an. Hier ist zu erkennen, wie auch die Zusammenführung dieser internationalen Prozesse funktioniert und auch erste Resultate zeigt. Der Originaltitel lautet Education for Sustainable Development Towards Achieving the SDGs. Die Verzahnung, die Synergie der Prozesse wächst langsam, aber stetig. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen des Bündnis Zukunftsbildung, die ich hier vertreten darf, haben sich zu Beginn dieser genannten Prozesse ausgetauscht und vernetzt. Und daraus entstanden ist eine Initiative von deutschen Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Bildung, Umwelt und Naturschutz, Jugend, Entwicklung und Menschenrechte. Unsere Kernanliegen sind die strukturelle Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, im gesamten Bildungssystem, die systematische und allumfassende, wirkungsvolle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und allen weiteren Lernenden in Bildungsfragen, sowie eine gute Bildung für alle. Wir treten für ein ganzheitliches, lebenslanges Lernen und Bildungsverständnis ein, das sowohl formale als auch die nonformalen und informellen Bildungswege und Lernorte umfasst. Wir haben 2014 mit einem offenen Brief begonnen und begleiten seitdem diesen nationalen Prozess, der sich hier auch zeigt. Das ist im Prinzip eine Darstellung der nationalen Plattform. Der Prozess läuft beim BMBF zusammen in einer sehr bemerkenswerten Multi-Stakeholder-Plattform. Das ist wirklich auch international, wird das sehr wahrgenommen. Diese nationale Plattform schließen sich 6 Foren und die BNE-Jugendbeteiligung JUPAN als zentrales Gremium an. Die ganzen gliedern sich quasi an der Bildungskette entlang, sodass wir von der frühkindlichen bis zur Hochschule und lebenslanges Lernen auch alles dabei haben. Das erste Resultat dieser nationalen Plattform war 2017 ein Zukunftsplan für Bildung. Da sind 130 Ziele und 349 konkrete Handlungsempfehlungen drin in diesem nationalen Aktionsplan BNE. Und er wird, und das passiert bereits, auch BNE strukturell in die deutsche Bildungslandschaft verankern. Besonders hervorheben möchte ich hier, gerade hier, das BNE-Jugendforum JUPAN, ein Beteiligungsformat, das das Bündnis Zukunftsbildung sehr engagiert eingefordert hat. Junge Menschen haben hier in einem bundespolitischen Gremium sowohl Rede- als auch Stimmrecht. Und sie sind auch in den einzelnen Foren aktiv. Weiterhin gibt es auch noch die JUCON, wo sich junge Menschen austauschen und Bildung voranbringen. Wenn wir jetzt die Perspektive der jungen Menschen einnehmen und gucken, was treibt sie denn um, dann möchte ich auf die Bundesumweltministeriumsstudie und des Umweltbundesamts verweisen, Studie Zukunft Jugend fragt oder Zukunft Jugend fragen, noch viel besser. Das Ergebnis ist, Umwelt- und Klimaschutz ist für die jungen Befragten eines der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen. Für 45% ist es sehr wichtig, für weitere 33% eher wichtig. Und als ähnlich wichtige Herausforderungen rangieren der Zustand des Bildungswesens, fand ich auch sehr interessant, und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Die Klimakrise ist also ein entscheidendes Thema der nächsten Generation. Alle gängigen Jugendstudien verweisen in diese Richtung. Ich möchte hier auf eine Studie von Grund und Brock aufmerksam machen, 2018, die Frage gestellt hat, ja, wie viel kommt denn da an? Weil viel Wissen an Klima oder über Klimawissen, Nachhaltigkeit ist denn vorhanden? Also hier wurde die Frage nach Nachhaltigkeit gestellt und die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen, gaben sich selbst die Schulnote 3. Also da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Eine weitere Studie, ebenfalls von Antje Brock und Julius Grund, 2020 belegt weiterhin, das Wissen junger Menschen trägt wesentlich weniger zu ihrem nachhaltigen Verhalten bei. Also das Wissen junger Menschen trägt wesentlich weniger zu ihrem nachhaltigen Verhalten bei als die Gefühle, Emotionen und Verbundenheit zur Natur. Ergänzend hier vielleicht auch interessant, die Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer ist eine Studie der Leuphana Universität, die die Bedeutsamkeit hier von Handeln und Selbstwirksamkeit auch nochmal hervorgehoben hat. Der entscheidende Kern für Kinder und Jugendliche im Kontext Bildung und Klima-Biodiversitätskrise ist also nicht nur informiert sein, sondern vielmehr informiert handeln. Das Motto lautet, vom Wissen zum Handeln. Und hier greift nun das Bildungskonzept BNE ein. Es geht um zukunftsfähige Bildung. Es geht weit über reine Wissensvermittlung hinaus und schafft Resilienzen und Umgang mit Komplexitäten. Sie ist inklusiv. Sie befähigt zum Handeln, zu Innovation im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und beteiligt alle Lehrenden und Lernenden an der Lösungsfindung für die globalen Herausforderungen. Leitlinie des Handelns sind auch hier übrigens die SDGs. Es geht um einen lebenslangen Lernprozess, der wesentlicher Bestandteil einer hochwertigen Bildung ist. Ihr Ziel und Zweck ist eine Transformation der Gesellschaft. Eckpfeiler sind, wie Sie sehen, Zukunft zu einem sinnstiftenden Moment zu machen, wirksame Partizipations- und Kooperationskulturen sowie Aktions- und Freiräume zu schaffen. Es geht letztendlich um Selbstwirksamkeitserfahrungen, diese zu ermöglichen. BNE ist dabei ein Kompass für Bildung. Hier eine Folie, die ich zumindest kurz zeigen möchte. Das Schulministerium Nordrhein-Westfalen hat diese veröffentlicht. Sie zeigt einfach eindrücklich, dass es weitaus mehr ist als nur Umweltbildung oder Klima, sondern da greifen die ganzen Dimensionen ineinander, die hier auch sich ineinander verschränken. Ich möchte hier noch auf den Cools Institution Approach aufmerksam machen. Das ist ein wesentliches Element innerhalb des Bildungskonzepts BNE. Das BMBF schreibt dazu, Lernorte entfalten dann ihre volle Innovationskraft, wenn sie ganzheitlich arbeiten. Das heißt, Nachhaltigkeit als ganze Institution rundum in den Blick nehmen. So kann die Transformation im Bildungsbereich auch gelingen. Dazu gehören im Sinne des Cool Institution Approach neben Gebäude und Beschaffung auch der soziale Umgang miteinander, die aktiven Beteiligungsmöglichkeiten aller Lehrenden und Lernenden sowie die Art und Weise des Lernens. Partizipation, insbesondere der nächsten Generation, ist hier ein Gelingensfaktor, Empathie ein entscheidendes Element. Soweit zu dem aktuellen Stand quasi national und international, was quasi auch an wissenschaftlichen Ergebnissen da ist. Die Zivilgesellschaft ist dazu aufgerufen, quasi ihre Expertise für die Lernorte zu öffnen und Erfahrungen anzubieten. Das Bündnis Zukunftsbildung ist ein rein politisches Bündnis, eine Allianz, die keine gemeinsamen Projekte macht. Gleichwohl haben die im Bündnis vertretenen Organisationen einen reichen Erfahrungsschatz. Und die Umweltschutzorganisation Greenpeace beispielsweise hat gemeinsam mit Schulen Module entwickelt, damit sie klimaneutraler werden. Und diese Module beinhalten eben einen Klimarechner für Schulen, Partizipationselemente, Handreichung zur Umsetzung eines Cool Institution Approach, wie gerade genannt, bis hin zu konkreten Materialien zu Klima- und Umweltthemen. Mit Schools for Earth machen sich Schulen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern auf dem Weg Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Und viele andere NGOs sind hier unterwegs und machen ebenfalls Großartiges. Beispiele sind einige wenige aus unserem Bündnis heraus. Der Handprint von Germanwatch, die Klima-Kita-Netzwerk von NAJU und Inovego sowie Klasse Klima von der Bund Jugend, um nur einige wenige zu nennen. Das Bündnis Zukunftsbildung hat jetzt zur Bundestagswahl 5 Kernforderungen. Das eine ist erstens strukturelle Verankerung von BNE, weil das braucht es schlicht und ergreifend, damit das auch greift. Es muss weg von den Projekten hin zur Struktur. Investitionen in zeitgemäße Bildung. Drittens Qualitäts- und Qualifikationsoffensive in Aus- und Weiterbildung, um vom Wissen zum Handeln zu kommen. Die fachpädagogischen Fachkräfte, die müssen einfach da vorbereitet und hingeleitet sein. Whole Institution Approach muss sich in allen Bildungsorten abbilden für eine wirksame Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und fünftens, das Bildungskonzept BNE ist Kompass, im Übrigen, weil die Diskussion ja gerade so brandet, auch für den digitalen Wandel. Also, dass das nicht einfach nur so als ein weiteres Spielfeld empfunden wird. Ich will schließen mit einem Zitat von dem französischen Philosophen François Rabelais. Der lebt übrigens im 15. Jahrhundert. Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will. Unsere nächste Generation ist entfacht, engagiert sich mit Herzblut. Wir müssen sie hören und ernst nehmen. Es braucht Aktions- und Freiräume für sie, damit in dieser unseren Welt eine Kultur der Hoffnung und des Handelns gelebt werden kann. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Hohn, für diesen ersten tiefen und breiten Einstieg und auch mit dieser hoffnungsvollen Ansage zum Schluss, die wir alle natürlich gerne mitnehmen. Und ich würde jetzt das Wort an Frau Krümel geben, also für Ihren Vortrag.
Ja. Ich bin mir noch nicht ganz klar, wie ich mit der Technik verfahren muss. Muss ich selber?
Nein, Sie müssen es schalten.
Wir haben ein kleines technisches Problem, das wir aber schnell gelöst haben werden, und dann können wir fortfahren.
Ja, auch ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die Einladung hier und für die Gelegenheit, unser Statement hier einbringen zu dürfen. Ich arbeite als Projektleiterin bei der Stiftung Haus der kleinen Forscher und bin Mitglied in dem eben schon erwähnten Fachforum, und das eben im Rahmen der nationalen Plattform arbeitet, in dem Fachforum Frühkindliche Bildung. Die Stiftung Haus der kleinen Forscher ist eine Fortbildungsinitiative für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen sowie für Kita-Leitungen. Die eigentliche Zielgruppe der Arbeit der Stiftung sind aber Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. Ich bringe hier also die Perspektive der jungen Kinder ein und sage etwas auch noch mal zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, ein bisschen grundsätzlicher. Warum ist das ein zentrales Bildungskonzept der Stunde? Und was steht dazu im Bereich der frühkindlichen Bildung aktuell in Deutschland an? In manchen Punkten werde ich jetzt vielleicht was wiederholen, was wir schon gehört haben. Wir tuten da ins gleiche Horn, glaube ich aber. Ja, zunächst die Perspektiven der jungen Kinder. Kinder sind neugierig und erschließen sich vorurteilsfrei ihre Umwelt. Dazu gehören das soziale Umfeld der Familie, Kita, Schule, aber natürlich auch die Natur. Wir konnten gerade erleben, wie faszinierend Schnee ist, wenn er dann mal wieder fällt. Und dazu gehören natürlich aber auch Technik in ihrem Umfeld und zunehmend auch eine digitalisierte Welt. Sie sehen aber auch die Kinder, dass Bäume vertrocknen, dass Müll im Meer schwimmt, und hören davon, dass Bienen sterben. Davon, dass ihnen das nicht gefällt, berichten Kinder in einer Studie der Weltorganisation für frühe Bildung. Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass Umweltbewusstsein und umweltbewusstes Verhalten bei Kindern im Alter von 7 Jahren schon merkbar entwickelt ist. Bewusstsein und Umweltschutzverhalten nehmen bis ins Alter von 10 Jahren zu, bleiben auf dem Level, nehmen dann aber ab 14 wieder ab mit der Pubertät oder in der Pubertät. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass Umweltbewusstsein und umweltschützendes Verhalten auch schon bei Kindern nicht immer in einem engen Zusammenhang stehen. Und das ist ein Problem, das wir als Erwachsene, glaube ich, nur sehr gut kennen. Wir wissen, dass auch ein Teil unseres Plastikmülls im Meer landen wird. Dennoch nutzen wir nach wie vor sehr viele Einwegprodukte. Und ich glaube, die wenigsten von uns kennen einen Weg zum nächsten Unverpacktladen. Wir haben aber dank der Wissenschaft ja eben sehr viele Informationen über die Belastungen, die wir dem Planeten und unserem Miteinander zumuten. Ein innerhalb von 30 Jahren verdoppelter Ressourcenverbrauch, ein noch viel zu wenig gedrosselter Ausstoß von Treibhausgasen, der Verlust der biologischen Vielfalt, zunehmende soziale Ungleichheit, um nur die drastischsten Beispiele mal zu nennen. Wir wissen das und würden wohl auch gerne zu den hier genannten 64% uns zählen, die eben Umwelt- und Klimaschutz als sehr wichtig erachten. Aber ich glaube, nur ein sehr kleiner Teil von uns verhält sich entsprechend dieser Einstellung. Und hier stellt sich eben nun die Frage, wie Einstellungen, die sich eben aus Wissen, Gefühlen und vorangegangenen Erfahrungen zusammensetzen, wie die das Verhalten bestimmen können. Wie werden mitunter schon sehr zukunftsfähige Einstellungen denn nun eigentlich verhaltenswirksam? Vor dieser Frage steht die Bildung. Eigentlich ist sie von dieser Situation geradezu herausgefordert. Und hier kann und sollte Bildung für nachhaltige Entwicklung ansetzen. BNE befähigt Menschen, Zusammenhänge zu verstehen und die Folgen ihres Handelns zu erkennen, verantwortliche Entscheidungen zu treffen und dementsprechend zu handeln. Bezugshorizont dieses Bildungskonzepts ist die nachhaltige Entwicklung, aktuell in den 17 SDGs, aber die hat ja schon eine viel, viel längere Geschichte, dieses Konzept, dieser Begriff. Schon 1987 gibt es eine Definition im sogenannten Brundtland-Bericht. Die nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht und dabei die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht einschränkt. Mal ein bisschen salopp gesagt, also nicht hier und jetzt auf Kosten von anderswo und später. Ja, und dazu haben wir schon etwas gehört. Die Rahmung aktuell, 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung. Da ist Klimaschutz ein Ziel, aber es gibt eben auch andere ökologische Ziele, das Leben an Land, das Leben unter Wasser, soziale Ziele, keine Armut, weniger Ungleichheit. Und Ziel 12, nachhaltiger Konsum, Produktion, ein Ziel, was uns alle und auch schon junge Kinder in unserem Alltag stark betrifft. Ziel 4, wurde schon gesagt, gilt als letztendlich entscheidend zum Erreichen aller Ziele inzwischen. In einem Unterziel wird Bildung für nachhaltige Entwicklung auch explizit genannt. Die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen einer BNE besteht darin, schon jungen Kindern die Möglichkeit zu geben, altersgerecht im Rahmen eben ihrer Möglichkeiten mit zukunftsrelevanten Themen, sogenannten Schlüsselthemen, wie Vielfalt, sauberes Wasser, Ernährung, Abfallkonsum, Gerechtigkeit, sich vertieft auseinanderzusetzen. Methodisch gilt es, Zusammenhänge zu erforschen, zum Beispiel Fragen nachzugehen. Steckt wirklich Holz im Papier? Was kann man mit Papier machen? Warum sammeln wir es in einer extra Tonne? Oder eben auch in Projekten mit großer Beteiligung der Kinder im Kita und auch im Schulalltag wirklich die Alltagspraxis zu verändern. Zum Beispiel etwas weniger zu verbrauchen. Warum müssen wir so viel Papier immer wieder einkaufen und wer entscheidet das eigentlich? Auch jüngeren Kindern sind bereits komplexe Zusammenhänge, wie in diesem Beispiel hier mal, widerstreitende Interessen durchaus zumutbar. Dieses Beispiel stammt aus einem Materialpaket der Stiftung Haus der kleinen Forscher und unterstützt die Pädagogin dabei, mit den Kindern in Gesprächen laut darüber nachzudenken, wer hier den Wald braucht und nutzt. Und dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um die Wahrnehmung und den Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Deutlich wird, dass es nicht hier die einfache Lösung bei den Nutzungskonflikten geben wird, sondern es geht um den Austausch von Argumenten, also wie vermittelt man zwischen den Interessen. Wenn man nach den Zielen einer BNE fragt, wird seit vielen Jahren das im schulischen Kontext, besonders in der Sekundarstufe 1, das darauf bezogene Konzept der Gestaltungskompetenzen von Professor Dehaene und anderen genannt. Wir haben uns für jüngere Kinder eben durch eine ExpertInnengruppe diese 5 Zieldimensionen zuarbeiten lassen und daran haben wir unsere Angebote auch orientiert. Die Pädagoginnen können jetzt, wenn sie denn BNE umsetzen wollen, sich selber daraufhin befragen, ob die Kinder in ihren Bildungsangeboten tatsächlich vielfältige Gelegenheiten bekommen, sich Konzepte und Wissen zu natürlichen Lebensräumen oder zu den Materialien beispielsweise ihrer Spielsachen zu erschließen, ob sie über den Alltags, ob sie über die Regeln, die den Alltagsroutinen zugrunde liegen, miteinander nachdenken und sie aushandeln. Wichtig ist, dass auf Erkenntnis und Reflexion auch Entscheidungen und Handlungen folgen. Partizipativ. Kinder entscheiden so weit wie möglich mit über Dinge, die sie betreffen. Und sie brauchen die Erfahrung, dass sie gesehen und gehört werden, dass sie in ihrem eigenen Lebensraum wirksam werden können, dass sie eben selbst wirksam sind. Aber BNE betrifft nicht nur die pädagogischen Angebote in den Einrichtungen, sei es Kita, Hort oder Schule. Die Einrichtung selbst ist ein beispielgebender Lernort, an dem es möglich sein sollte, positive Erfahrungen mit nachhaltigem Handeln im Alltag zu sammeln. Dementsprechend kommt der Kita-Leitung eine ganz besondere Schlüsselrolle zu. Wir sprechen die Leitung mit einem spezifischen Angebot an, adressieren sie in ihren Leitungsaufgaben, in ihrer Verantwortung für die gesamte Einrichtung. Die jetzt aktuell neuen Fortbildungen fokussieren das Ziel 12, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion. Und mit diesem Schwerpunkt korrespondieren unsere Angebote aufs Beste mit der Initiative des Umweltbundesamtes und der Errichtung eines Kompetenzzentrums nachhaltiger Konsum im Rahmen eben der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes. Zur Unterstützung der Kita-Leitung bei ihrer Aufgabe, die Kita als Ganze weiterzuentwickeln, nutzen wir den Referenzrahmen BNE für die frühkindliche Bildung. Dieser Referenzrahmen beschreibt in diesen Bausteinen, man kann es leider nicht so gut lesen, es gibt Bausteine, die sich zum einen auf die Kernprozesse, Bildungsangebote beziehen, aber eben auch den Baustein Unterstützungsprozesse, Ressourcenmanagement und Beschaffung und die Bausteine zur Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, die sich spezifisch auf die Leitungsaufgaben beziehen. Diese Bausteine sind hinterlegt mit Anforderungen und Praxisindikatoren, um Nachhaltigkeit und BNE strukturell in der Einrichtung zu verankern. Es geht also nicht nur um die Kompetenzentwicklung der Pädagogin, es geht auch um die Organisationsentwicklung, bei der die Einrichtung als Ganze auf ihre Qualität hinsichtlich Nachhaltigkeit und der entsprechenden Bildungsangebote schauen kann. Damit auch noch kurz zu ein paar Sätzen zu dem weltweiten und nationalen Kontext, aber dazu haben wir schon einiges gerade gehört. Auch noch mal ein kurzer Hinweis, genau die Rahmung wurde schon berichtet, ist das Weltaktionsprogramm, das auch jetzt eben fortgesetzt wird, federführend in Deutschland in einem Prozess umgesetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich gehe dann eben auch gleich weiter zum Forum zur frühen Bildung, zum Fachforum, der frühen Bildung. Und wir haben in diesem nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland 5 Handlungsfelder identifiziert, die es gilt, in der frühen Bildung zu bearbeiten. Die 3 hier etwas hervorgehoben, da schaue ich noch etwas tiefer drauf ein. Die anderen beiden sind natürlich auch sehr wichtig, aber dafür reicht hier die Zeit eben nicht. Zum Handlungsfeld 1. In einer Bestandsaufnahme zur Verankerung von BNE in den Bildungs- und Lehrplänen der Länder, die hat die Stiftung Haus der kleinen Forscher 2016 beauftragt, wurde gezeigt, dass lediglich in 6 Bundesländern bisher Nachhaltigkeit und BNE explizit Erwähnung findet. Hier besteht also noch enormer Handlungsbedarf. Das Fachforum hat zur Bearbeitung des 2. Handlungsfeldes im Sinne, also BNE im Sinne.
Es tut mir leid, Frau Krümmel. Ich muss schon mal stören, weil die 10 Minuten drüber sind. Wenn Sie vielleicht etwas straffen könnten.
Ja, bitte. Dann breche ich damit soweit ab. Ich glaube, es ist deutlich geworden, da gibt es noch was zu tun. Dann möchte ich einfach noch darauf hinweisen, dass natürlich schon viele BNE-Akteure unterwegs sind, dass das die Kitas sich auch wünschen, sich nachhaltiger auszurichten, aber BNE nicht unbedingt bekannt ist, dass die Stiftung auch in diesem Feld schon breit unterwegs ist. Wir haben 280 Multiplikatoren ausgebildet und fortgebildet, um fast bundesweit Angebote machen zu können, damit Kitas sich auf den Weg machen können zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber das Projekt, das ich da begleite, ist bis 2022 befristet, ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und wir wünschen uns natürlich eine Fortsetzung der Finanzierung. Die Stiftung insgesamt ist eigentlich eine MINT-Bildungsinitiative und hat aber sicherlich auch stark unter dem Einfluss des BNE-Projektes im Haus sich weiterentwickelt hin zu einem Konzept einer MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir sind fest davon überzeugt, dass besonders die MINT-Kompetenzen, eben wie forschende Haltung, aber auch ein positives Verhältnis durchaus zu Technik und Technologie, auch sehr gut einzahlen und notwendig sind zum Befördern einer nachhaltigen Entwicklung und zum verantwortlichen Handeln. Und ein letzter Satz, schauen wir auf dieses Mädchen, das vielleicht 5 Jahre ist und jetzt in die Kita geht, wenn sie, ich erlaube mir mal zu sagen, erst 60 ist, schreiben wir das Jahr 2076. Ja, und sie sollte auch dann noch in der Lage sein, für sich selbst, für die Gesellschaft, in der sie lebt und für den Planeten, von dem sie lebt, gute und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und da sollten wir mitwirken. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Frau Krümmel, für diesen Einblick in die frühkindliche Bildung und welche Möglichkeiten wir da haben und welche wir noch anstreben und welche Ausweitung wir noch anstreben. Vielen herzlichen Dank dafür. Und nun gebe ich an Luisa Regel und Jeremy Jasitz, beide sind die Landesschüler, die Vorsitzenden oder Sprecherinnen des Landesschülerinnenausschusses Berlin. Und ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt auch diejenigen zu Wort kommen lassen können und nicht nur über Kinder und Jugendliche reden, sondern auch mit ihnen. Und ich gebe Ihnen gerne das Wort für euren Komment.
Sehr geehrte Damen und Herren, zuallererst einmal möchte ich mich im Namen des LandesschülerInnenausschusses Berlin herzlich bei Ihnen für die Einladung bedanken, die uns die Chance gibt, unsere Position hier zu vertreten. Wir versuchen heute, sowohl GrundschülerInnen als auch OberschülerInnen zu vertreten und sind als Jugendliche genau diejenigen, die hier immer wieder thematisiert werden.
Wir freuen uns heute hier zu sein, da das Thema Klima gerade für unsere Generation einen besonderen Stellenwert hat. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit führte im Jahre 2019 eine Jugendstudie durch, bei der mehr als 1.000 Jugendliche befragt wurden. Diese Studie zeigt sehr gut, wie wichtig Jugendlichen das Thema Klima ist, denn es wurde als wichtigstes gesellschaftliches Thema des Jahres eingestuft. Gleich darauf folgten Bildung und Gesellschaft. Diese Verbindung zwischen Klima und Schule ist für uns als LSA Berlin elementar, weshalb wir uns unseren Ausführungen besonders darauf fokussieren werden.
2019 haben wir unsere erste moderne Stellungnahme zum Thema Klima verfasst und veröffentlicht. Dabei war unsere Botschaft eigentlich recht einfach. Der menschengemachte Klimawandel ist real und eines der bedeutendsten Themen unserer Zeit. Die gesellschaftliche Anerkennung dieser Problematik hat einen riesigen Aktivismus in der Berliner Schülerschaft, aber auch in ganz Deutschland ausgelöst. Dennoch finden wir, dass die Schulen ihren Auftrag im Bereich Klima nicht ernst genug nehmen. Unser Schulgesetz sagt, dass Schulen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründlichem Wissen und Können vermitteln sollen. Stattdessen verfehlen viele Schulen durch eine mangelnde Aufklärung ihre Aufgabe, SchülerInnen zu mündigen BürgerInnen nach Grundsätzen der Demokratie zu erziehen. Dies können Schulen nur erreichen, indem sie indem sie breit gefächert über die Ursachen und Folgen des Klimawandels für uns und die nachfolgenden Generationen aufklären. Anfang dieses Jahres haben wir dann unser Positionspapier zum Thema klimagerechte Schule veröffentlicht, auf das wir uns im Folgenden beziehen werden.
Wie Sie sicherlich alle wissen, hat Schule als Institution neben ihrem Bildungsauftrag auch einen Erziehungsauftrag. Diesem muss sie beim Thema Klimawandel dringend gerecht werden. Für viele SchülerInnen bietet Schule neben dem bildungstechnischen Aspekt auch einen Raum für Soziales, eine Möglichkeit zum Austausch. Wenn Schulen schon so, wie wir es fordern, in der Grundschule mit Klimabildung beginnen und den Kindern dadurch in einem entspannten Rahmen die Möglichkeit geben, das Thema und dessen Relevanz kennenzulernen, dann werden sie hoffentlich zu umweltbewussten Erwachsenen. Doch damit das gelingt, müssen wir uns angucken, wie zukunftsgerichtetes Denken an den meisten Schulen funktioniert. Tun wir dies, so stellen wir meist fest, dass den SchülerInnen kaum Raum gegeben wird, sich frei zu entfalten. Das muss sich ändern.
Daher fordern wir, dass die Lehrkräfte dahingehend geschult werden, dass sie verschiedene, fachspezifische Lösungsansätze für die bestehenden Problematiken kennen, um so den SchülerInnen im Unterrichtsgespräch gezielte Denkanstöße geben zu können. Aus unserer Sicht ist es unabdingbar, dass SchülerInnen intrinsisch dazu motiviert werden, für ihre Zukunft aktiv zu werden und nicht irgendwelche, teils veralteten Lösungsansätze vorgekaut bekommen, die kaum zum Umdenken motivieren. In diesem Kontext ist eine SchülerInnenbeteiligung obligatorisch. Konkret fordern wir, die Einführung von Klimabeiräten auf Schul-, Bezirks- und Landesebene. In diesen muss allen an Schulen beteiligten Parteien die Möglichkeit gegeben werden, sich über thematische und methodische Fragen zum Thema Klima auszutauschen und verbindliche Beschlüsse zu formulieren. Nur so schaffen wir es, dass der Unterricht für SchülerInnen attraktiv bleibt und sie zum Umdenken anregt. Allgemein fällt uns auf, dass SchülerInnen ihr Wissen vor allem aus sozialen und Medien ziehen. Natürlich stammt auch viel davon aus dem Unterricht. Dennoch finden wir, dass hier das vermittelte Wissen viel zu wenig ist. Das ist schade und darf so nicht sein. Daher fordern wir, die Rahmenlehrpläne dahingehend anzupassen, dass der Klimawandel so oft es geht Teil des Unterrichts ist. Der Fokus muss hierbei auf zwei Fragen liegen. Was kann ich gegen den Klimawandel tun? Und was kann der Staat durch strukturelle Veränderungen erreichen?
Um das Bewusstsein bei den SchülerInnen noch weiter zu vertiefen, halten wir es für sinnvoll, dass dieser Themenkomplex im Fächerverbund unterrichtet wird. Nur so schafft man es, den SchülerInnen die Vielfalt und Komplexität dieses Themas nahezubringen. Nur so können wir aufzeigen, auf wie viele Bereiche unseres Lebens sich der Klimawandel auswirkt und damit einhergehend das Bewusstsein für ein Umdenken in Konsum und Alltag erreichen. Um auch an detaillierten Aspekten des Klimaschutzes mit verschiedenen Methoden arbeiten zu können, fordern wir einen jährlichen Projekttag zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit an allen Berliner Schulen. Dies kann zum Beispiel von einer Klima-AG organisiert werden. Ziel hierbei ist es, mit den SchülerInnen im kleinen Kreis Lösungsansätze zu finden, sei es fürs große Ganze oder für den kleinen Kreis der Schule. Denn schließlich ist es wichtig zu zeigen, dass jeder Schritt, sei er noch so klein, ein wichtiger ist.
Darüber hinaus fordern wir, dass der Raum Schule ein klimagerechter Bildungsraum wird. Das heißt für uns konkret, dass in vielen Punkten ein weites Umdenken stattfinden muss. Beispielsweise bei dem durch den Senat geförderten Schulessen. Dies soll möglichst klimagerecht gestaltet werden. Daher soll das Angebot so saisonal, regional und fleischarm wie möglich sein. Darüber hinaus muss gänzlich auf Einmalverpackungen verzichtet werden. Wo wir schon beim Thema Verpackungen sind. Es kann nicht sein, dass es in den meisten Schulen nur einen Mülleimer im Klassenraum gibt, in dem der gesamte Müll entsorgt wird. Hier muss nachgebessert werden. Der Müll muss nach den typischen Farbkodierungen in Verpackungs-, Bio-, Papier- und Restmüll getrennt werden. Nur so können SchülerInnen von klein auf lernen, wie Müll fachgerecht zu entsorgen ist, um so einen Beitrag zum effizienteren Recycling und kostbaren Rohstoffen zu leisten.
Abschließend hoffen wir, dass wir Ihnen die Position des Landesschülerausschusses näher bringen konnten und dass Ihnen diese bei Ihrer Arbeit im Hinterkopf bleibt. Denn wenn wir es schaffen, in der Schule umzudenken und das Thema Klimaschutz mehr in den Vordergrund zu rücken, dann sind wir uns sicher, dass eine Generation heranwächst, die ein geschärfteres Bewusstsein für die Problematiken des 21. Jahrhunderts hat und diese dadurch lösen kann.
Es ist in Ihrer aller Verantwortung zu handeln. Wenn Sie es jetzt nicht tun, dann ist es irgendwann zu spät. Wir müssen endlich in unserem Schlaf aufwachen und gemeinsam als Gesellschaft Wege finden, die uns ein nachhaltiges und klimaneutrales Leben ermöglichen. Hierzu ist eine bessere Bildung im Bereich Klima der Schlüssel zum Erfolg. Nur ein deutliches Umdenken kann Probleme lösen. Ein Weiter-so gibt es nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank an Frau Regel und Herrn Jasetz. Spätestens jetzt wird uns natürlich der Landesschülerinnenausschuss Berlin immer gegenwärtig sein und natürlich auch mit Ihren Äußerungen zu Protokoll genommen werden. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns einen Einblick geben, was für Sie diejenigen, die die nächsten Generationen ja dann auch, sagen wir mal, vielleicht voranbringen werden in anderen Funktionen, wie Sie das im Moment einschätzen und welche Forderungen Sie dafür erheben. Und ich glaube, es ist nicht nur für Berlin, sondern auch für die anderen Bundesländer. Also eine ganz wichtige Ansage. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Alle meine Kolleginnen und Kollegen sind aufgerufen, ihre Fragen zu stellen. Und ich sehe die erste Wortmeldung bei Herrn Huber, die zweite bei Frau Rüttrich. Herr Huber, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann möchte ich kurz vorweg ein persönliches Wort sagen. Also vielen Dank für die Vorträge. Ich habe da wirklich aufmerksam zugehört, möchte ich behaupten. Ich habe aber auch aufmerksam zugehört in der Schule im Leistungsfach Chemie. Und da ist es so, dass ich gelernt habe, wenn CO2 mit Wasser reagiert, dann entsteht ja Kohlensäure. Kohlensäure ist alles bei Ihnen auch in diesen blauen Flaschen drin, mit dem blauen Etikett. Sie wissen vielleicht auch, dass 71% der Meeresoberfläche aus Wasser besteht, oder der Erdoberfläche besteht aus Wasser, das sind die Meere eben. Und da ist es so, habe ich im Schulunterricht, im Chemie-Leistungskurs, aber auch bereits vorher in anderen Fächern mitbekommen, dass CO2, was ja bei uns in der landläufigen Meinung als die Ursache angesehen wird, bei höheren Temperaturen aus dem Meer eben in die Atmosphäre dringt. Das heißt, die höheren Temperaturen sind hier die Ursache, und dass es in die Atmosphäre dringt, ist dann die Wirkung. Andersrum ist es so, bei niedrigeren Temperaturen, das können Sie auch nachmachen, auch zu Hause, wenn Sie dann die Kohlensäure auch versuchen, hier zu erhitzen, das Wasser, dann werden Sie auch erkennen, dass die Kohlensäure eben nach oben steigt. Und wenn es kühler wird, im Kühlschrank möglicherweise, dann sinkt die Kohlensäure wieder nach unten. Genauso ist es auch auf der Erdoberfläche. Auch hier Ursache und Wirkung. Ich habe das deswegen jetzt gesagt, möglicherweise auch plastisch, ob das auch Sie wissen, weil ich jetzt viel von SDGs gehört habe. Das sind politische Ziele, muss man wissen. Das ist kein wissenschaftliches Ziel. Das sind nun mal politische Ziele. Meine Frage geht auch da in die Richtung, vor allem an Frau Krümmel und Herrn Hohn. Vielleicht wäre es auch sinnvoller, was meinen Sie, die politischen SDGs vielleicht etwas in den Hintergrund zu rücken und auch die Kinder und Jugendlichen auch mehr hinzuweisen, dass auch der Schulunterricht, auch der spröde, trockene Chemieunterricht möglicherweise, diese MINT-Fächer, die Sie angesprochen haben, dann eben auch diese Rolle spielen müssen. Da sind wir uns vielleicht sogar einig. Aber die Frage ist einfach bei den SDGs, vielleicht können Sie uns noch mal erklären, wer hat denn diese politischen Ziele aufgestellt, wo kommen die her? Und wie stehen Sie generell zum Schulunterricht, wo ja auch im Chemie, aber auch in anderen Fächern, eben dann auch, auch in der Physik, dann einfach auch die Regelmäßigkeiten der Natur gelehrt werden. Und davon können die Kinder, Jugendliche sich dann ein eigenständiges Bild machen, dass es vielleicht auch weniger Bevormundung braucht, sondern dass man einfach die Kinder und Jugendlichen ermächtigt, sich ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht die Frage sowohl an Herrn Hohn als auch an Frau Krümmel. Frau Krümmel, wenn Sie gehen möchten.
Ja, ich bin ganz bei Ihnen, dass Schulfächer, gerade auch MINT-Fächer, enorm wichtig sind. Und ich denke auch, dass ein guter MINT-Unterricht genau vermittelt, was Wissenschaft bedeutet, was evidenzbasierte Kenntnisse in der Wissenschaft bedeuten. Und da haben wir einfach die Situation, dass 98% der Wissenschaftler, also mit einer hohen Evidenz, wie ich finde, doch sehr davon ausgehen, dass die starke CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre eben wirklich menschengemacht ist und nicht auf natürliche Prozesse der Verdunstung zurückzuführen sind. Und ich denke, da sind wir uns ganz einig, dass diese Fächer natürlich einen wichtigen Stellenwert haben. Also die Kinder sollten auf jeden Fall in den Fächern gut aufpassen und eben aber auch mitnehmen, wie Wissenschaft arbeitet und welche Bedeutung sie dann eben auch für ihre Entscheidungen hat. Die SDGs sind eine Vereinbarung der Weltgemeinschaft. Die UNO hat in einem langen Prozess sie erarbeitet und verpflichtet sich eben ja dazu, auch eben für die Menschheit als Ganze zu arbeiten. Und ich denke, das bilden diese Ziele ab, die ja auch ein breites Spektrum abbilden. Es gibt ökologische Ziele, ökonomische, soziale Ziele. Die sind nicht immer widerspruchsfrei. Das ist aber eben auch genau richtig und wichtig. Das Leben gerade in dieser Komplexität, wie sich die Welt entwickelt hat, ist, es gibt eben auch nicht diese einfache Lösung. Das bildet sich auf allen Ebenen ab. Und ich denke, dass es zu Recht auch von diesen SDGs ausgehend, man eben, ich habe es versucht darzustellen, man eben auch jungen Kindern schon zumuten kann, sich mit diesen komplexen Sachen auseinanderzusetzen. Soweit zunächst von mir.
Ja, vielen Dank für die Frage. Letztendlich, also ich glaube nicht, dass man den Klimawandel mit einer Mineralwasserflasche erklären kann. Aber letztendlich, wir haben zum Beispiel Bildungsmaterialien, sowas in der Art. Da steht genau dieses Argument, was kommt, ist dort deutlich aufgezeigt und wie falsch es ist. Aber es ist so, dass ich glaube, das Entscheidende ist nicht, dass wir unseren Fokus darauf setzen, ob das nun richtig oder falsch ist, weil ich glaube, da sind wir, das ist die gesamte wissenschaftliche Community ganz klar. Es gibt den menschengemachten Klimawandel. Es geht hier eher darum zu gucken, wie können wir Kindern und Jugendlichen eine Zukunft ermöglichen? Wie können wir Resilienzen herstellen? Wir haben hier eine Verantwortung. Sie als PolitikerInnen haben hier eine Verantwortung, der Sie gerecht werden müssen. Und das ist das Entscheidende. Also der Blick ist nach vorne zu richten und nicht nach irgendwelchen rückwärtsgewandten Ideen. Das Zweite zu den SDGs, also hier muss ich Sie auch, glaube ich, enttäuschen, das sind nicht rein politische Forderungen, sondern sie sind entstanden in einem großen gemeinschaftlichen Prozess zwischen WissenschaftlerInnen, zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Wirtschaft und Politik. Und das spiegelt sich auch übrigens auch wieder in diesem nationalen Aktionsplan, den wir ja alle quasi vorgestellt haben. Dort sind wirklich, ist eine Expertise am Tisch. Und das Interessante für uns auch ist dieser Dialog, miteinander wirklich zu gucken, wie kriegt man das hin, eine Zukunft zu gestalten, so dass Wirtschaft mitgedacht ist, dass Wissenschaft ihre Expertise mit hineinträgt, dass die Zivilgesellschaft gehört wird und auch die Schülerinnen und Schüler, die nächste Generation. Also letztendlich ein runder Tisch. Und gerade die SDGs sind ein einmaliger Prozess gewesen. Also sowas hat es in der Form, soweit ich weiß, es war immer ein großer Prozess, wo Zivilgesellschaft dabei war, aber in der Form, glaube ich, noch nie gegeben. Also insofern, Wissenschaft ist hier aktivst und intensivst beteiligt. Danke.
Darf ich nur eine Nachfrage stellen?
Weil wenn Sie es direkt zum Thema ist, Herr Huber, ja.
Genau, weil Herr Hohn gesagt hat, das wäre falsch. Nur wissenschaftlich nochmal als Grundlage, über das wir ja auch politisch diskutieren heute, habe ich Sie dann richtig verstanden, dass Sie das als falsch deklarieren, dass eben bei höheren Temperaturen CO2 aus der Erdoberfläche eben aus den Meeren nach oben steigt und bei niedrigeren nach unten. Meinen Sie das mit falsch?
Ich möchte mich auf diese Diskussion gar nicht einlassen, weil letztendlich, also Sie sind da, glaube ich, nicht gut informiert. Und insofern lege ich Ihnen nahe, mal die aktuellsten Geografiebücher zu lesen, auch von den Verlagen, den Schulbuchverlagen, wie auch der Zivilgesellschaft. Letztendlich, worum es hier geht, ist, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, der uns hier in eine große Herausforderung aussetzt und auch die Biodiversitätskrise ist gleich die nächste Krise, die hinterherkommt oder auch eigentlich schon längst da ist. Also insofern geht es darum, wie gehen wir mit diesen Krisen um und nicht darum, einzelne Fakten rauszuholen, diese zu instrumentalisieren, um zu zeigen, ach, das ist doch alles wie Mineralwasserglas. Hey, Klimakrise, Kinder, was macht ihr für ein Theater? Und ich glaube, diese Diskussion, die führen wir zwei nicht miteinander. Over.
Vielen Dank, Herr Hohn. Frau Rüdrich.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn sich so gut wie alle Länder auf der Welt auf Ziele verständigen, nennt man das Politik machen, weil ohne Ziele kann ich aufhören, Politik zu machen. Da verwalte ich nur das, was gerade schon ist, und das ist halt ziemlich krisenhaft. Von daher war es sehr spannend. Wir sind nämlich für die Gleichstellungsziele extra nach New York gefahren als Kinderkommission in der letzten Legislatur und habe mich sehr gefreut, dass das da drin steht. Aber sei es drum, das wollte ich gar nicht fragen oder sagen, sondern Frau Krümel, ich bin bei einigen meinen Kitas vor Ort gewesen, die mit dem Haus der kleinen Forscher zusammenarbeiten oder ein Haus der kleinen Forscher sind, sozusagen. ich habe da schon einige sehr praktische Einblicke gewonnen. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen praktisch anschaulich machen, wie man gerade sehr kleinen Kinder ein so komplexes Thema wie Klimawandel irgendwie deutlich macht, ohne irgendwie sozusagen deine Zukunftsangst auszulösen, sondern um sie zu empowern, da was zu tun oder sozusagen sich selber drin zu verorten. Das fände ich noch mal sehr spannend, weil das ja gerade, denke ich, für kleine Kinder, die sich die Welt anfangen zu erschließen, schon ein, irgendwie ein riesengroßes Thema ist. Ne? Und vielleicht, Herr Hohn, und an vielleicht auch alle die Frage, wir reden jetzt bei den Bildungsfragen häufig auf das Verhalten der Einzelnen und auf sozusagen eine individuelle Bildung. Wir reden aber ja bei dem Problem, um das es geht, nicht nur von individuellen Verhaltensweisen, sondern von strukturellen und so weiter. Sie haben das an ein paar Stellen gesagt, dass auch die Schule oder die Kita selber sich umstellen kann. Aber sozusagen die politische Dimension dahinter, ist es auch ein Bildungsziel, sozusagen auf gesellschaftliche Prozesse, auf Entscheidungsfindung und so weiter Einfluss zu nehmen. Das fände ich nochmal spannend, damit es nicht auf so einer, na, so mal, wenn du jetzt den Müll trennst, ist der Klimawandel weg. Das wäre ja irgendwie, ja, das wäre ja nicht korrekt. So, von daher fände ich sozusagen die Ebene drüber, die strukturelle Ebene nochmal spannend zu beleuchten. Und an Sie beide hätte ich eine ganz konkrete Frage, weil uns das auch schon ein bisschen umgetrieben hat. Ich sehe es jetzt gerade an den Schulleiterbriefen, die von den Kultusministerien kommen beispielsweise, dass jetzt der Fokus, wenn jetzt die Schulen wieder aufmachen, in der Corona-Krise, vor allem prüfungsrelevante Fächer, vor allem MINT-Sprachen und so weiter im Fokus steht. Und ich habe da so ein bisschen die Sorge, ich komme selber aus der demokratiefördernden Bildungsarbeit, dass genau diese Themen, die nicht so eins zu eins im Lehrplan stehen, gerade so ein bisschen hinten runterfallen. Haben Sie den Eindruck, dass man das jetzt nochmal bestärken kann? Haben Sie die Zeit, Ressourcen, Möglichkeiten überhaupt, das jetzt gerade noch sozusagen das Engagement und diese sagen wir mal, Bildung über den reinen Lehrplan hinaus überhaupt noch anbringen zu können? Oder kommt das gerade ein bisschen zu kurz?
Danke. Dann ist, glaube ich, die erste Frage ging an Frau Grün.
Ja, Sie haben völlig recht. Klimawandel an sich ist ein komplexes Phänomen. Und das ist sicherlich nicht ein Thema, das die Pädagogin von sich aus in die Kita trägt. Sondern gerade bei jungen Kindern ist es natürlich enorm wichtig, am Horizont, am Fragenstellen der Kinder dran zu sein. Was machen die Kinder? Was treibt die um? Wo ist die Kita auch als Ganze vielleicht unterwegs? Was ist ihr Umfeld? Was sind da die Herausforderungen schon alleine in ihrem Umfeld? Und ein Beispiel aus einer Kita, wir wissen alle, Kita spielen gerne, Kinder spielen gerne, kaufen, verkaufen. Also eine Kita-Gruppe hat sich dazu entschlossen, einen eigenen Einkaufsladen aufzubauen, selbst zu basteln, den Verkaufsstand. Und alle waren begeistert, auch die Eltern fanden es toll, ein großes Projekt mal. Nicht, wir gehen neue Spielsachen kaufen, sondern wir statten den selber aus und alle bringen was mit, Verpackung und. Und die Kinder räumen das alles ein und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und sie spielen eine Weile damit und irgendwann ist dieser Laden nur noch voll und unordentlich. Und die Kinder werden immer unglücklicher damit. Und es ist jetzt eben nicht so, dass die Pädagogin sagt, okay, ich räume hier schnell auf, damit alles wieder schön ordentlich ist, sondern sie macht genau das, diesen Überfluss und dieses eben lauter Verpackung, Plastik ohne Ende, sie macht das zum Thema. Und die Kinder haben wirklich Zeit, lange darüber nachzudenken, ja, was brauchen wir hier eigentlich, was wollen wir eigentlich, womit wollen wir wirklich spielen? Ja, was bereichert unser Spiel, was macht uns da jetzt wirklich glücklich? Ja, und merken, das ist nicht diese Fülle. Sie brauchen nicht 5 Sorten Nudeln und 5 Sorten, ja, so wie wir es kennen, Joghurt aus dem echten Laden, sondern es reicht Ihnen eine, ja, Ihre Lieblingssorte und die ist dann da und da wird ausgehandelt, welche ist es denn und die soll da sein. Und das ist ein beispielhafter Prozess, wenn die Pädagogin dann auch immer wieder mit den Kindern darüber reflektiert, was macht ihr hier eigentlich, dann eben kann man das auch übertragen, man kann die Aufmerksamkeit auf den Supermarkt richten und darüber nachdenken, ob wir das wirklich so brauchen und wollen. Und Sie haben auch ganz zu Recht gesagt, wir wollen sie nicht überfordern, aber wir wollen auch nicht mit einer moralischen Keule kommen. sondern das ist ein Beispiel für einen Prozess, wo die Kinder selber Gelegenheit haben, sich über ihre Werte und ihre, wie sie eigentlich leben wollen, auseinanderzusetzen und zu einem Konsens zu finden und den dann auch in einer Neugestaltung dieses Ladens umzusetzen. Also ganz viel rauszuschmeißen, sich von den Dingen zu trennen und zu sagen, ja, jetzt passt es wieder, ja, wir können wieder vernünftig damit spielen. Hilft Ihnen das ein bisschen als Beispiel?
Ja. Ja, die Zeit ging eher so ein bisschen in meine Richtung. Das bin ich auch sehr dankbar für tatsächlich, weil ich habe es gerade mal rausgesucht, weil dieses neue BNE 2030-Programm geht noch viel mehr genau in die Richtung, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich dieser politischen aktiven Bildung. Es geht darum, wie Sie es ja auch schon gesagt haben und ihr es ja macht, ne, junge Menschen, Menschen überhaupt zu befähigen, sich politisch auch einzumischen und dann auch aktiv zu werden. Und das mag in der Schule anfangen mit einem Klimarat, einer Plastik-AG, whatever. Aber letztendlich merke ich dann, ja, aber Moment mal, da muss ich mich ja auseinandersetzen mit der Hausmeisterin. Ich muss irgendwie gucken, wer ist eigentlich zuständig für den Strom hier? Ach, guck mal, die Kommune ist dafür zuständig und so weiter. Also ich fange an, mir Dinge zu überlegen, ja, wie kann ich denn dann aber das ändern? Oder wie kann ich Änderungen hervorrufen? Und tatsächlich das BNE 2030, ich zitiere tatsächlich 4.7, ist ESD, also das BNE auf Englisch, Education for Sustainable Development, in action is basically citizenship in action. Und 4.10 geht sogar noch weiter, die sagen, people have to be empowered to engage directly in the political process and advocate. Das heißt, es geht wirklich darum, Strukturen zu schaffen, aber auch Räume zu ermöglichen, dass junge Menschen, Kinder, junge Leute, bis 26 definiert die UN ja Jugend, sich wirklich einzumischen und diese demokratischen Prozesse auch zu lernen, erlernen und auch zu erleben. Und ich glaube, das ist eines der entscheidenden Punkte, die BNE auch kann und macht. Also gerade für die Kinderkommission vielleicht auch wichtig, dieses Befähigen von jungen Menschen ist ein unglaublicher Rückenwind, der sie ermächtigt, auch mit den zukünftigen Herausforderungen umzugehen und letztendlich auch Resilienzen zu schaffen, aber auch sich politisch einzumischen, wie man sieht.
Okay, dann versuche ich auch noch mal auf zwei Punkte kurz einzugehen. Erstens hatten Sie angesprochen, dass Mülltrennung nicht alles ist. Und da kann ich Ihnen natürlich nur zustimmen. Wenn man jetzt in einem Klassenraum Müll trennt, ändert sich an der weltweiten Klimasituation. Aber wenn man von klein auf lernt, dass diese Möglichkeiten da sind, dass man von klein auf lernt, hey, man kann wirklich was machen in so kleinen Schritten, wird man es auch als Erwachsener weitertragen und auch so an die nächste Generation weitergeben. Dazu war Mülltrennung ein Beispiel, aber es gibt ja noch viel mehr Dinge, die man lernen kann. Durch die Klima-AGs, die wir zum Beispiel fordern, die es auch in vielen Schulen schon gibt, kann man Demokratie leben lernen. Man kann lernen, sich einzubringen. Man kann lernen, sich mit bestimmten Zielen direkt zu beschäftigen. Das Thema Strom war ganz schön. Das hatten wir auch bei uns in der Schule und im Bezirk ganz, ganz lange diskutiert, weil wir wissen wollten, woher kommt der Strom eigentlich? Und so lange gebraucht haben, bis wir überhaupt irgendwas dazu rausgefunden haben, weil der Zugang zu Informationen wirklich knifflig in dem Punkt war. Und dann zu Ihrer Frage, ob außerplanmäßige Bildung zu kurz kommt in der momentanen Situation. Ja, na klar. Viele Schulen haben gar keinen Präsenzunterricht. Wenn, dann sind es Leistungskurse oder ja, prüfungsrelevante Fächer, dann auch oft nur in Oberstufen. Dabei ist Schule so viel mehr. Dabei ist Schule gelebte Demokratie. Schule ist ein Raum für Soziales, in dem man Menschen trifft, in dem man sich austauscht, in dem man vielleicht Abstand von eventuell einem negativen Haushalt bekommt. Indem man sich auch zum Thema Klima austauscht. Und das ist natürlich gerade alles nicht da. Und deswegen muss es dringend einen Ausgleich geben für das, was gerade passiert. Danke. Ich hoffe, es hat Ihre Frage beantwortet.
Die Fragen sind beantwortet. Wir haben jetzt eine Frage von oder mehrere Fragen von Frau Siebsmann, die uns zugeschaltet ist.
Ja, ich bin von der Unionsfraktion nur auf die Distanz heute, aber ich habe sehr interessiert zugehört und bedanke mich schon mal für die oder auch noch mal für die Vorträge. Ich habe die erste Frage an alle, ehrlich gesagt, aber vor allen Dingen an unsere beiden, was heißt unsere, also an die beiden Jugendlichen aus Berlin, Entschuldigung, guck mal, weil ich Ihren Namen noch nicht ganz richtig mir gemerkt habe, Frau Regel und Herrn Jasetz. Vorhin hieß es in einem der anderen Vorträge, dass das Umweltbewusstsein bei Jugendlichen oder bei Kindern erstmal zunimmt und dann ab 14 Jahre irgendwie nach Studien eher wieder abnimmt. Und dass Kinder oder Jugendliche dann später auch nicht anders als Erwachsene ein Gap haben zwischen Bewusstsein und Handeln, das uns natürlich Sorge machen muss. Und das geht ja für jeden persönlich, aber es gilt natürlich auch, wenn man sich fragt, wie man sozusagen eine Gesellschaft insgesamt weiterbringen möchte oder dahin in Stand versetzen möchte, Klimaschutz zu betreiben. Und da wollte ich wissen, Ja, was die Antwort eigentlich oder ob es dazu Antworten, Ideen gibt oder ob wir einfach noch nicht genug gemacht haben von den bisherigen. Es sind ja viele gute Dinge vorgeschlagen worden, um sozusagen dieses Nachlassen des Engagements junger Menschen, dann später, wenn sie nicht mehr ganz jung sind und dann insbesondere vielleicht, wenn sie erwachsen sind, dem gegenzusteuern. Das würde mich einfach interessieren, ob es da sozusagen eine konkrete Antwort darauf gibt oder einfach, dass die Zuversicht, dass es einfach immer besser wird, wenn man mehr macht. Zweite Frage zum Thema frühkindliche Bildung, die ist ganz konkret an Frau Krümmel, weil sie das Haus der kleinen Forscher ja, also von dort kommen, von der Stiftung, und das auch angesprochen haben. Was sind denn konkret aktuell die Hürden auf dem Weg, das sozusagen zum Standard zu machen in Deutschland? Fehlt es Geld oder fehlt die Aufmerksamkeit? Sie haben gesagt, 2016 gab es nur in 6 von 16 Bundesländern die Verankerung von BNE, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, in den Bildungs- und Erziehungsplänen. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Instrument für hochwertige frühkindliche Bildung. Ist das heute immer noch nicht besser? Wissen Sie das? Oder müsste man das neu erheben? Und was müsste man denn tun aus Ihrer Sicht? Welchen Anstoß kann auch die KIKO geben, dass das sozusagen weiter voranschreitet? Vielleicht haben Sie da auch noch Forderungen, die ich jetzt noch nicht gehört habe. Und drittens, wenn ich das auch noch sagen darf, der dritte Bereich ist nochmal, betrifft die Älteren, die schulische Bildung. Ich fand das Papier, das Sie erwähnt haben, ich kannte es bisher nicht, klimagerechte Schule. Hier, Herr Jerzetz und Frau Regel, Entschuldigung, ich gucke immer nochmal nach, genau. Ich würde es gerne mal zur Kenntnis nehmen. Vielleicht findet man das ja im Netz oder Sie können es auch nochmal zuschicken. Was sollen die Klimabeiräte, wäre meine ganz konkrete Frage, an den Schulen genau machen? Können Sie das noch ein bisschen konkreter sagen? Gibt es so ein Beispiel für so eine Schule in Berlin oder anderswo schon? Und letzte Frage, die ich aber nochmal inhaltlich wichtig finde, wie soll die Verbindung von Klimaorientierung auch in den Curricula, haben Sie ja angesprochen, sein zur Ökonomie? Müssen wir nicht auch Ökonomie noch verstärken in der schulischen Bildung, damit wir mit Ökologie, wenn ich es mal so nennen darf, in der Verbindung dann gute Lösungen finden? Danke, es war ein bisschen viel. Ich hoffe, Sie können das trotzdem stichworthaft beantworten.
Ich glaube, dass das alle hier Anwesenden gut machen werden. Frau Krümmel oder Herr Hohn, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen als Erster angesprochen war.
Ja, Ihre erste Frage, die sich an uns alle richtete, ist das wirklich noch so, dass eben ein durchaus gutes Level an Umweltbewusstsein bis zum Alter von 14 Jahren da ist und dann geht es. Ich glaube, wir sind alle stark geprägt natürlich von der Fridays for Future Bewegung und dann würden wir das so nicht glauben, ne? Dann würden wir denken, das ist nicht so. Und wir haben in Greta Thunberg nun ein wirklich lebendes Beispiel dafür, dass es diesen Gap überhaupt nicht gibt. Also das ist wirklich sehr in einer starken Persönlichkeit wirklich sehr, sehr, sehr deutlich. Aber wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Fridays for Future Bewegung nicht alle Jugendlichen sind. Und Punkt. Also ich glaube, dass eigentlich tatsächlich noch für viele es genauso gilt, dass im Kindesalter da eine große Sensibilität ist und dass aber eben mit Pubertät, mit anderen Horizonten es da, wenn nicht ein Plateau gibt, vielleicht aber doch tatsächlich auch ein Nachlassen an Engagement. Und genau da ist ja Bildung eben wichtig, worüber wir hier heute sprechen. Wie kann das eben genau verhindert werden, dass es diesen Gap zwischen eben Wissen und Handeln dann eben auch gibt? Sie haben gefragt nach den Hürden, warum ist es nicht längst Standard? Ich glaube, da haben wir in den verschiedenen Bildungsstufen eine unterschiedliche Situation. In vielen Kitas, glaube ich, wird schon sehr nachhaltig gehandelt. Ich glaube, dass da aber es noch nicht deutlich ist, wie daraus Bildungsprozesse werden können. Also eben, wir haben immer wieder das Beispiel der Mülltrennung oder auch Stromsparen. Ich glaube, dass das viele machen, die Pädagoginnen kommen auch aus solchen Welten, wo das ihnen, glaube ich, auch sehr vertraut ist. Aber sie machen es einfach, ohne die Kinder mitzunehmen oder ohne diesen Zusammenhang zu sehen, wo sind die Kinder mit ihren eigenen Interessen und Fragen unterwegs, wie können wir das verknüpfen, unser Handeln tatsächlich. Schule stellt sich aus meiner Sicht, glaube ich, noch mal anders dar. Schule ist stark fächerorientiert, nach Fächern sortiert und Lehrkräfte sind natürlich stark daran orientiert, eben die Bildungspläne abzuarbeiten sozusagen. Und da gibt es keinen, auch gerade vor dem föderalen Hintergrund, keinen Konsens, welchen Stellenwert BNE da haben soll. Also wir haben draußen vorhin gesprochen, ein bisschen dazu, ein eigenes Fach BNE zu etablieren auf der einen Seite oder eben zu sagen, nein, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln ist ein Querschnittsthema für die ganze Schule, was sogar über den Unterricht, geschweige denn über ein Fach, hinausgeht. Also einen ähnlichen Ansatz eigentlich, dieses oder eben der Whole Institution Approach, der eben für die Kita mitunter schon gelebt wird, in Schule auch explizit zu machen und tatsächlich auch in allem Agieren dort umzusetzen. Es gibt neuere Erhebungen vom Institut Futur, der wissenschaftlichen Begleitung des schon genannten Weltaktionsprogramms, hinsichtlich der Abbildung von Nachhaltigkeit und BNE in den überarbeiteten Fassungen der Lehrpläne. Sie fragten zu Recht, 2016 ist die Erhebung von uns, das ist ja schon eine Weile her. Inzwischen haben viele Bundesländer nachgearbeitet. Aber ich glaube, dass es eben nach Standards, die wir anlegen, ich habe kurz diesen Referenzrahmen erwähnt, dass das noch nicht erfüllt wird. Also dass es noch zu unklar ist, was ist es wirklich, wie soll es umgesetzt werden. Und wir sind, das sind zum Beispiel Hürden, dabei, ja, Impulse zu formulieren aus dem Forum heraus. Und es ist schwierig, die richtigen Ansprechpartner zum Beispiel da zu finden. Und wir hoffen uns da natürlich auch Unterstützung auch aus der Politik heraus. Das waren erstmal die Punkte, die ich noch erinnere.
Darf ich ganz kurz? Ja, sicher. Dankeschön. Also tatsächlich, also einiges schon vorweggenommen, BNE, das ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, hat ein unglaubliches, das ist ein Bildungskonzept, das ist riesengroß und auch nicht innerhalb von 10 Minuten, auch nicht einer Stunde quasi erfassbar, auch nicht vermittelbar. Aber da steckt viel drin. In dem Moment, wo es zum Querschnitt wird, befähigen, ermächtigt es einfach junge Menschen wirklich zum Handeln und auch diese Wissens- und auch die Beurteilung zu machen, wie ich damit umgehe, wie engagiere ich mich und so weiter und so weiter. Vielleicht interessant zu dem Engagementpunkt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ein falsches Bild gezeigt haben. Ich weiß es nicht, ob zuerst das Engagement sehr hoch ist und dann sinkt. Man stellt nur fest, dass im Prinzip Nachhaltigkeit deutlich stärker quasi im Bewusstsein sein könnte und das noch nicht ist. Und das Handeln ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber junge Menschen engagieren sich zu einem großen Grade. Also gerade die Shell-Studie, also Shell ja nicht gerade ein Freund von Greenpeace, haben im Prinzip eine Jugendstudie herausgegeben, in dem sie deutlich machen, dass 41% der jungen Menschen politisch interessiert sind. Und interessant war bei dieser Studie auch, weil die Zahlen in den Vorjahren nicht ganz so, also davon gar nicht so weit abweichten, waren ein bisschen mehr, ich glaube 2 oder 3 Prozentpunkte. Aber der Impact, den diese jungen Menschen quasi jetzt auf die Straße bringen, ist deutlich stärker. Sie sind nicht nur politisch aktiv, sondern sie sind auch viel stärker politisch aktiv. Und das ist, finde ich, auch ein großes Fund in unserer Demokratie, dass wir so viele junge Menschen haben, die so engagiert sind. Ich glaube, was sie von der Politikseite aus machen könnten, ist, Engagement zu stärken. Momentan ist es so, also ich weiß nicht, wie es jetzt, also wir haben das Du vor der Tür quasi vereinbart, wie es bei euch ist, wie ihr hier frei bekommt. Ne? Aber normalerweise sagt die Lehrkraft spätestens beim dritten Mal, wenn jemand fehlt, was machst denn du da eigentlich? Und warum bist du nicht bei mir im Fach? Und das fängt da an. Das ist eine Bewusstseinsfrage und eine Haltungsfrage. Und das geht aber auch weiter bis zu einer wirklich strukturellen Unterstützung. Weil zum Beispiel gerade im Kita-Bereich, ich weiß nicht, BEFGI etc., da gibt es Strukturen, die haben gar keine Geschäftsführung. Also der Bundeselternrat, der bekommt marginal Geld vom BMBF für, weiß ich nicht, für einen Kongress, aber das war's. Wie sieht's mit den Fördervereinen aus? Das wird alles nicht strukturell unterstützt. Und dann wundert man sich, dass da im schulischen, aber auch im Kita-Bereich das Engagement, im Übrigen das Bildungsengagement ist das zweitgrößte in Deutschland, das zweitgrößte, wird quasi da hängen gelassen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den Politik wirklich angehen kann, dass dann auch durchgreift, dass ihr eine Struktur bekommt, wo ihr eine Geschäftsführung habt und dementsprechend auch verschiedene Dinge einfach dadurch noch viel stärker nach außen bringen könnt. Und ich glaube, ein weiterer Punkt zur Politik, ich glaube, das, was hier auch getan werden kann, wie der Shell-Studie, ist so, dass sie gesagt haben, 77% der Jugendlichen sind mit der Demokratie zufrieden. Also auch ein starker Rückenwind für Demokratie. Aber Fakt ist, dass 71% nicht von PolitikerInnen gesehen fühlen. Und konkret auf die Frage, ne, die PolitikerInnen kümmern sich darum, was Leute wie du, also wie Jugendliche denken, gesagt haben, nö, 71%, das ist nicht der Fall. Also ich glaube, da ist eine Lücke, die einfach zu schließen ist und wo auch dringend Nachholbedarf ist.
Okay, dann würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf die verschiedenen Punkte eingehen. Also erstmal kann ich mich natürlich zum Punkt, warum Klimabewusstsein abnimmt, nur meinen Vorrednerinnen anschließen. Wir sind keine Experten und ich glaube, dass wir in dem Punkt natürlich eine oberflächliche Schülermeinung darstellen können, gerade zu einem Thema, wo wir uns wirklich nicht auskennen. Aber man hört ja sehr gut, woran es liegt. Und ich finde, dieser Punkt Engagement, oder wir finden, dass dieser Punkt Engagement wird nicht weit genug getragen, eigentlich im sehr wichtigen. In unserem ersten Papier zum Thema Klima haben wir Fridays for Future erwähnt. Und obwohl wir klar gesagt haben, wir stellen uns nicht mit der Organisation an sich auf eine, also wir verhandeln nicht direkt mit der Organisation, sagen aber sehr wohl, dass wir glauben, dass dieses Engagement diesen Aktivismus, den Fridays for Future ausgelöst hat, relevant ist und weder von der Politik noch von Schulen bewusst wahrgenommen wird. SchülerInnen engagieren sich für ihre Zukunft, für das Thema Klima. Und Schulen sollten, wie wir es auch vorhin gesagt haben, eigentlich Demokratie lernen. Und stattdessen wurden viele SchülerInnen dadurch eher bestraft als belohnt, dass sie wirklich etwas tun. Und natürlich entsteht dadurch eine gewisse Verdrossenheit, will ich es nicht nennen, aber es ist schon diese Motivation, viel zu tun, ist natürlich weniger da. Und Engagement, auch wir hatten es wahrscheinlich schon mehr als einmal, dass wir gefragt wurden, warum seid ihr nicht bei uns, warum seid ihr nicht in der Schule, warum geht ihr da und dahin? Und Schüler brauchen einen gestärkten Rücken von der Politik, auf Landes- und auf Bundesebene. Und solange das nicht passiert, fühlen sich viele SchülerInnen alleingelassen. Und die verstehe ich in dem Punkt auch sehr gut, muss ich sagen. Und dann zum Thema zu unserem Papier und zu den Klimabeiräten. Klimabeiräte könnten sowas wie Klima-AGs sein. Das heißt, AGs aus SchülerInnen, LehrerInnen oder Eltern, die sich mit dem Thema Klima direkt auseinandersetzen. Was bedeutet Klima im kleinen Rahmen der Schule? Was bedeutet Klima im Rahmen Bezirk oder auf Landesebene? Wie kann man meine Schule klimaneutral gestalten? Wie schaffen wir es, dass mehr SchülerInnen, mehr LehrerInnen an dieses Thema herangeführt werden? Wie können wir dieses Thema in breitem Maße vertreten? Dazu gehören eben Punkte wie Mülltrennung, die leider die Schulen nicht direkt regeln können, weil das Ganze vom Senat, weil das Ganze über verschiedene größere Organisationen geht. Schulessen, was vom Senat mit gefördert wird, woran ganz dringend gearbeitet werden muss. Und mit großen Klimabeiräten können eben genau diese Themen, die jetzt immer wieder angesprochen werden, behandelt werden. Falls das verständlich war. Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein bisschen verhaspelt.
Alles gut. Vielen Dank. Vielleicht noch etwas zur Verbindung mit Ökonomie? Fragezeichen. Also, weil da von fächerverbundenem Unterricht vorhin auch die Rede war. Frau Regel, können Sie dazu noch was sagen? Spielt die Ökonomie bei Ihren Vorschlägen für die Fächer, also das Durchbrechen des starren Fächerkanons, auch eine Rolle in dem Zusammenhang Klima?
Wir wollen, dass das Thema Klima und Klimaschutz in allen Bereichen übernommen wird. Und dazu gehört wohl auch dieses Thema, was Sie eben angesprochen haben. Und das kann ja eben in verschiedensten Bereichen besprochen werden. Es kann Physik sein, es kann Chemie sein, es muss aber nicht nur in Naturwissenschaften sein. Es kann in Deutsch behandelt werden. Selbst in Mathe gibt es Punkte, wo man dieses Thema behandeln kann. Und da geht man eben auch im Punkt Ökonomie mit rein.
Vielen Dank erstmal. Und ich habe selber auch noch ein paar Fragen an die hier Anwesenden. Und zwar würde ich einmal gerne von Frau Krümel wissen. Sie wissen ja, dass wir im Moment dabei sind, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, und zwar in einer erweiterten Form. Und meine Frage wäre an Sie, was glauben Sie, können Kinderrechte, wenn sie im Grundgesetz verankert sind, dazu beitragen, dass Kinder gut informiert, befähigt, gehört und beteiligt werden? Also wo sehen Sie die Möglichkeiten, das zu verstärken? Dann habe ich eine Frage an Herrn Hohn. Herr Hohn, Sie haben gesagt, Wissen und auf der anderen Seite Gefühle und Emotionen, ne, machen das, was Kinder und Jugendliche dazu antreibt. Woher kommen dann, wenn Sie sagen, es ist nicht nur das Wissen, sondern es sind diese Gefühle und Emotionen, woraus entstehen die? Also wenn sie nicht aus Wissen entstehen, also woher bekommen Kinder dann die Kenntnisse oder die Informationen, diese Gefühle und diese Emotionen zu entwickeln? Und an Frau Regel und Herrn Jasitz habe ich die Frage. Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag gesagt, dass viele Schülerinnen und Schüler diese Informationen nicht unbedingt aus der formalen Bildung, also nicht aus der Schule, sondern aus anderen Medien beziehen oder aus anderen Informationskanälen. Und da würde ich gerne von Ihnen noch mal wissen, was ist das denn vorrangig, woraus Jugendliche, also das, was Sie wissen, ihre Informationen beziehen? Also was wird da herangezogen und wie zuverlässig sind diese Quellen für Ihre? Klientel. Danke. Ja, ich glaube, ich habe Frau Krümmel als Erste gefragt. Beginnt da Frau Krümmel. Danke.
Ja, Ihre Frage nach den Kinderrechten, Möglichkeit der Verstärkung. Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann gab es Unstimmigkeiten darüber, wie weit zum Beispiel das Kinderrecht auf Mitbestimmung, auf Partizipation überhaupt mit aufgenommen wird. Und nun hatte ich schon in meinem Statement ja gesagt, Partizipation ist ganz enorm wichtig. Das ist ein Querschnittsfeld zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist eigentlich kaum zu trennen. Und ich glaube, dass es aber auch in jeder einzelnen Einrichtung darüber immer noch bis eben dann zur Abbildung im Gesetz Unklarheiten darüber geben wird, wie weit geht das denn? Also was können denn Kinder tatsächlich mitbestimmen? Eben eine Regel ist, bevor sie sich so weit, bis sie sich selbst gefährden oder andere gefährden. Aber ich glaube, es gibt landläufig schon viel mehr Restriktionen natürlich. Also gerade Erzieherinnen haben ja Aufsichtspflichten und so und sehen da also ganz enge Grenzen. Aber ich glaube auch, wir sind wieder bei der Ökonomie. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Also nur kurz. Wir haben ein Beispiel aus einer Kita gefunden, wo die Kinder über ein gewisses Budget selbst verfügen können. Und eben, das würde man nicht denken, dass das geht, soweit kann Partizipation gehen, wenn man das Kindern ermöglicht. Sie haben selber auch wieder einen langen Aushandlungsprozess mitentscheiden können, welches Spielzeug kaufen wir. Also wo eben die meisten Kitas natürlich sagen würden, das geht nicht. Ja? Aber 4-5-Jährige kommen in einen Aushandlungsprozess und da muss man auch damit leben, dass es vielleicht ein Spielzeug wird, was die Pädagogin nicht gekauft hätte. Aber die Kinder haben es dann gemeinsam entschieden und gekauft. Also ich will damit sagen, diese Prozesse sind eng miteinander verbunden und untrennbar. Und ich denke, die Hauptschnittmenge ist eben in diesem Partizipationskonzept durchaus zu sehen.
Vielen Dank. Herr Hohn.
Ja, vielleicht auch daran anschließend. Übrigens in Gelsenkirchen war ein Kindergarten, die haben den Kindergarten neu gebaut. Und dann haben sie sich überlegt, wie machen sie das denn? Und dann haben sie die Kinder beteiligt und auch mit Budgets, also konfrontiert und gesagt, so viel Geld haben wir können nicht drei rutschen, haben nur zwei oder ihr macht, weiß ich nicht, was raus. Und tatsächlich hat das zu einem sehr großen Dialog geführt und zu einem ganz tollen Kindergarten und das auch nicht in einem High-End, ich weiß nicht, mit goldenen Hähnen aufgewachsenen Kinderhaushaltshintergrund, sondern wirklich Gelsenkirchen, da ging es zur Sache. Und das war eine tolle, tolle Situation. Also Beteiligung ist über alle Hintergründe, Biografien hinweg etwas, was einfach funktioniert und wirkt. Das kann ich also nur bestärken. Vielleicht zur Ökonomie, weil das mir ein bisschen hängen blieb. Also die Budgets zu vergeben ist ein total wichtiger Hebel. Das UPAN zum Beispiel hat auch ein eigenes Budget, über das sie verfügen, auch an Unis und so weiter. Ist das einfach eine Möglichkeit, auch ernsthaft wirklich nächste Generation ernst zu nehmen mit ihren Ideen. Wenn es um Ökonomie im Sinne von Wirtschaft geht, dann sehen wir das als Zivilgesellschaft etwas kritischer, weil große DAX-Konzerne sind mit Millionen Beträgen in der Bildung drin. Und das finden wir ein eher schwieriges Unterfangen. Da muss man einfach gucken, wie man damit umgeht. Aber zu der Frage, wie kommen wir denn nun vom Wissen zu den Emotionen oder was haben denn die Emotionen, wenn wir Wissen haben oder wie auch immer? Wie kriegen wir das denn hin, dass das dann zu einem Handeln kommt? Und in Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es einen klassischen Dreischritt. Und der heißt erkennen, bewerten, handeln. Also man handelt auch nicht irgendwie, ne, und nach irgendeinem Wissen, sondern man guckt sich das auch an und reflektiert das dementsprechend auch. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Handlungsorientierung, die Lösungsorientierung innerhalb dieses Bildungskonzeptes hervorzuheben. Weil dann komme ich tatsächlich dazu, dass ich mir frage, also dass ich mir als Schülerin, Schüler, junger Mensch überhaupt auch jetzt als über 50-Jähriger Fragen stelle, ja, aber wie geht denn das eigentlich? Und dann aus einer intrinsischen, das ist ja, was ihr auch gesagt habt, aus einer intrinsischen Motivation herauskomme und dann dementsprechend ins Handeln komme, weil mich das echt interessiert. Ich will das wissen. Und dann fangen an, auch dementsprechend Emotionen und Gefühle dementsprechend sich natürlich damit zu verbinden. Also das Handeln ist der entscheidende Punkt, das merken wir auch in unserer eigenen Organisation, wo man dann sieht, da kommt dann auch Lust und Freude auf und dann auch Emotionen und dann dementsprechend auch ein Bewusstsein darüber, was ich tue oder lasse. Und letztendlich führt das Handeln dann auch, wir hatten vorher das Gespräch tatsächlich auch im Rahmen mit unseren jungen MitarbeiterInnen, die gerade auch zum Teil aus der Schule gekommen sind, wie Feli hier, die im Hintergrund sitzt. Und die sagte, ja, aber es macht auch was, es nimmt mir die Machtlosigkeit. Also es ist auch so, dass wenn ich das Gefühl habe, ich renne hier in der Politik die Türen, versuche ich einzurennen, aber es passiert gar nicht das, was ich erwarte, ist dennoch das Handeln etwas, was mich in eine Hoffnungssituation versetzt, wo ich sage, ich kann es aber anpacken und ich kann es machen. Ich kann sowohl die Strukturen angehen, als auch mein eigenes Verhalten dementsprechend verändern.
Vielen Dank. Frau okay. Regel möchte.
Wir haben uns einen Blick ausgetauscht und scheinbar sage ich dazu jetzt was. Worüber kriegen Schüler ihre Bildung zum Thema Klimaschutz? In der Schule ist es kein verankerter Punkt oder kein Punkt, der überall gleichmäßig verankert ist. Und dann ist halt die Frage, na klar, woher kommt es? Es kommt aus Zeitungen, es kommt aus dem Fernsehen, es kommt ganz, ganz groß aus sozialen Medien. Sozialen Medien, die sowieso eine riesige Informationsquelle für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche darstellen. Und natürlich sind die Informationen da zum Teil einseitig, aber auch sehr breit gefächert. Es geht in verschiedenste Richtungen. Es geht über Instagram-Accounts, vielleicht auch Facebook, wenn man es benutzt, Websites, Online-News-Times, Newspapers. Also es geht so in verschiedenste Bereiche. Und eigentlich kann man kann das Wort Klimaschutz googeln und bekommt, was weiß ich, viele Milliarden Seiten an Informationen. Und ich glaube, wir glauben, dass es wichtig ist, dass diese Informationen eben nicht nur aus einer unkontrollierten Flut aus Informationen entstehen, sondern eben wirklich aus einer Schule, wo klar entschieden wird, was ist wirklich relevant zu lernen, was muss jeder wissen, was ist vielleicht nicht so relevant, was ist vielleicht falsch, was ist richtig, in welche Richtung können wir uns orientieren. Und gerade deswegen fordern wir eben, dass das Klima deutlich mehr ins Thema Bildung integriert wird.
Ich kann mich Luisa im Groben und Ganzen nur anschließen. Letzten Endes ziehen sich halt wirklich die Jugendlichen und auch die Kinder, die sich mit dem Thema beschäftigen, solche Informationen quasi aus dem Selbststudium. Das beginnt auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, wie Luisa gerade eben schon erwähnt hat, und es endet dann halt bei wissenschaftlichen Studien, mit denen sich die Personen dann auseinandersetzen. Letzten Endes kann ich nur das nochmal wiederholen, was Luisa gerade eben gesagt hat. Wir brauchen das Thema Klimaschutz und vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit in den Lehrplänen, einfach weil es sonst hinten runterfällt. Die Frage ist ja vorhin schon mal aufgetreten, wird das Thema quasi momentan gelehrt? Nein, wird es nicht. Das hat Luisa ja vorhin auch schon gesagt. Jetzt Deutsch, Mathe, Englisch Unterricht für die Abschlussjahrgänge, zumindest im Jahrgang 10. Und das war es dann auch. Es fällt hinten runter. Ich selber kann für mich sprechen. Ich habe letztes Jahr meinen mittleren Schulabschluss erhalten und bin jetzt in der Einführungsphase fürs Abitur. Wann hatte ich das Thema so gut wie gar nicht? Um ehrlich zu sein, müssen wir da jetzt halt wirklich ehrlich sein. Das ist einfach traurig. Man sollte auf solche Themen einen deutlich größeren Stellenwert legen bzw. geben.
Darf ich da gleich nochmal nachfragen? Das ist vielleicht ein bisschen persönliche Frage, aber was war denn euer Anstoß? Also das, was hat euch denn dazu gebracht, also ganz persönlich, also oder was war es, was euch dazu gebracht hat, euch also in dem im Schülerinnenrat beziehungsweise im Ausschuss im Ausschuss zu engagieren? Also woher kommt das? Also das macht ja auch nicht jede und jeder. Und zweitens, was hat euch an diesem Thema, also Klimawandel und der Zustand der Welt, was hat euch dazu gebracht? Also woher kam das?
Also ich kann einfach mal anfangen. Und zwar bei mir war es so, ich war zuerst auf Bezirksebene im Ausschuss, habe dann gemerkt, hey, ich kann mit Menschen, die deutlich älter und deutlich wichtiger sind als ich, auf einer Augenhöhe reden. Ich kann wirklich Schwerpunkte reinbringen, Ansätze reinbringen, die vielleicht gehört werden. Und ich schaffe es wirklich, SchülerInnen, es klingt so blöd, aber wirklich eine Stimme zu geben. Weil ich merke, dass ich sage etwas und es wird gehört. Und es ist nicht so, man sagt irgendeinen leeren Satz, sondern es gibt wirklich Menschen, die sich damit beschäftigen und sagen, hey, da kommt ja was Kluges. Vielleicht könnten wir das Ganze aufnehmen. Und zum Bereich Klima, ich hatte das erste Papier geschrieben, was wir jetzt an den Schülerausschuss hatten und vielleicht damals sogar aus relativ selbstsüchtigen Zwecken. Und zwar, weil wir einfach nichts zu dem Thema hatten. Und ich immer wieder gefragt wurde, vor allem von Medienvertretern, Frau Regel, können Sie mir bitte was dazu sagen? Und ich musste immer wieder sagen, es tut mir leid, ich kann dazu nichts sagen, wir haben keine Position. Und dann ist uns aufgefallen, wait, wir haben keine Position. Und dieses Thema, als wir es geschrieben haben, war Fridays for Future gerade in der größten Hochphase. Und jeder hat sich mit diesem Thema beschäftigt, außer uns. Aber wir vertreten nun mal alle über 300.000 SchülerInnen bei uns in Berlin. Und auch wenn das nicht unbedingt Bildung ist, ist Klima und Klimaschutz im Schulgesetz verankert. Und dementsprechend kann man es auf Bildung beziehen. Und auch wenn viele Leute uns gesagt haben, nee, ist ja gar nicht euer Thema. Doch, ist es. Weil es das eben ist, was SchülerInnen bewusst beschäftigt. Und das ist etwas, was SchülerInnen mitnehmen müssen.
Ich sag mal im Groben und Ganzen, ich habe vor 5 Jahren quasi angefangen, mich zu engagieren, einfach weil ich mit dem Bildungssystem, was wir in Berlin haben, super, super, super unzufrieden bin und das bisher war. Und das war quasi meine erste Intention zu sagen, hey, ich möchte was verändern. Und ich glaube, so fängt das auch bei vielen an. So ist ja quasi auch Fridays for Future entstanden. Zum Thema Klimaschutz kann ich sagen, letztes Jahr bin ich in meinem Bezirk Vorsitzender geworden. Und das Erste, was wir quasi getan haben, ist eine Kooperation mit unserer Bezirksgruppe einzugehen, uns dort mit denen ständig auszutauschen. Wir haben dann mit dem Bezirksamt ein Maßnahmenpaket erstellt, was dieses Jahr, vom letzten Jahr bis diesem Jahr umgesetzt werden soll. Eine Maßnahme war quasi die Forderung, die wir auch in unserem PP haben, dass wir einen Klimaaktionstag an den Schulen möchten. Den bereiten wir jetzt vor. Einfach um dieses Bewusstsein zu schaffen. Letzten Endes, wenn ich darüber nachdenke, ich bin jetzt 18, bald kommt dann auch die Phase, wo man sagen kann, jetzt ist Zeit für Kinder. Wenn ich darüber nachdenke, dass spätestens meine Enkel bzw. deren Enkel in die Phase kommen, wo man sagt, jetzt ist quasi vorbei, dann bereitet mir das schon eine große Sorge, um ehrlich zu sein, und macht mir auch Angst. Dementsprechend möchte ich meinen Teil dazu beitragen, das zu verhindern, beziehungsweise das, wenn es nicht mehr geht, auch hinauszuzögern.
Darf ich das ganz kurz zusammenfassen? Es ist im Prinzip Verantwortung, oder? Das, was euch antreibt.
Ja, klar. Also wir sind diejenigen, die unsere Generation zumindest in Berlin so ziemlich vertreten sollten, zumindest wenn es um Bildung geht. Und natürlich haben wir eine Verantwortung, aber nicht nur den SchülerInnen jetzt gerade gegenüber, sondern auch den Jugendlichen und auch den nächsten Generationen. Und ich glaube, viele SchülerInnen hatten das Gefühl, dass wir eben die Ersten waren, denen das Ganze aufgefallen ist. Also einfach unsere Generation. Und dass es von den älteren Generationen doch immer wieder klein gehalten wurde. Und na klar, diese Verantwortung ist der Punkt.
Ich kann mich dem nur anschließen. Letzten Endes, ein Hobby von mir ist die Schiedsrichterei. Der kann ich momentan nicht nachgehen. Und das bringt dann auch zumindest für mich mit, dass ich einen großen Gerechtigkeitssinn habe. Und wenn ich Leute sehe, beziehungsweise junge Menschen auf der Straße sehe, die Woche für Woche sich auf die Straße stellen und sich für so ein wichtiges Thema engagieren und dass dann nichts passiert, stimmt mich ziemlich traurig und macht mich auch wütend. Letzten Endes ist da meine Intention, dann halt wirklich zu sagen, hey, ich möchte euch unterstützen, euch ein Gehör verschaffen. Und das war halt auch eine weitere Intention, zu sagen, hey, ich gehe den Weg, den ich jetzt gegangen bin, und setze mich für euch ein, beziehungsweise versuche das zumindestens.
Vielen herzlichen Dank. Und ich schaue mal eben auf die Uhr. Also Sie wissen, wir müssen pünktlich Schluss machen. Wir haben noch knapp 5 Minuten. Und ich würde gerne von Ihnen, also von jedem von Ihnen noch mal wissen, was würden Sie jetzt uns, die wir hier sitzen, also und die wir hier an zugeschaltet sind, also alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, was ist Ihre Bitte, Ihr Wunsch an uns?
Da so eine Stille ist, kann ich auch gerne anfangen. Einfach mal so rum. Also ja, okay. Unser Wunsch oder mein Wunsch ist, dass SchülerInnen mehr gehört werden und besser integriert werden. Dass Engagement höher gehalten wird und dass SchülerInnen nicht nur eine Stimme bekommen, weil wir ausnahmsweise mal eingeladen wurden, sondern generell eine Stimme bekommen, weil sie eine Stimme haben.
In Bezug darauf kann ich mich dem anschließen. Letzten Endes wäre es halt ein Wunsch für mich auch, beziehungsweise ein Wunsch von mir auch, Strukturen dafür zu schaffen in den Schulen, zu sagen, hey, wir finden es gut, was ihr da macht. Geht dahin, wir schaffen euch quasi einen Background für die Zeit, die ihr nicht in der Schule seid. Hier habt ihr die Aufgaben. Wenn was ist, telefonieren wir mit euch, gehen das nochmal durch. Und auf der Seite des Klimaschutzes würde ich mir wünschen, wenn jeder einen kleinen Schritt zumindest macht. Ich glaube, damit schafft man einen großen Schritt in die Richtung. Und wenn man da, sagen wir ganz simpel, mit dem Mülltrennen anfängt, dann ist das doch auch schon mal wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner Schritt in die Zukunft. Und wie gesagt, wenn jeder da einen kleinen Teil dazu beiträgt, ob der eine vegan sich ernährt oder halt, wie gesagt, den Müll trennt, dann sehe ich da zumindest schon Potenzial für die Zukunft.
Herr Huhn?
Also letztendlich, ja, kann ich nur unterstreichen. Ne? Also letztendlich gebt ihnen eine Stimme, denn sie haben eine. Stärken sie, soweit es möglich ist,
Engagement und auch strukturell, und das geht politisch, auch bundespolitisch geht das, dass man hier trotz der Landesstrukturen dementsprechend Engagement unterstützt. Des Weiteren ist es auch möglich, auch in diesem Gremium, also ich finde es ja toll, dass Sie auch junge Menschen eingeladen haben. Das ist ja genau das Signal, was es auch braucht. Beim JUPAN erinnere ich mich an die ersten Diskussionen. Da hieß es, das geht nicht. Wir können nicht einfach irgendwelche Jugendlichen in einem nationalen Gremium ein Stimmrecht geben. Selbstverständlich geht das. Die sind super vorbereitet. Die Impulse sind so gut, dass sie bis in den internationalen Raum hineingehen und die Leute sagen so, das ist ja wirklich mal auch eine andere Perspektive. Also insofern, solche Strukturen zu stärken, finden wir ausgesprochen wichtig und gut, zum Wissen, zum Handeln. Ich glaube, das haben Sie alle mitgenommen, dass das ein Credo ist, was Sie auf den Lippen führen. Und ich glaube, damit das aber wirklich eindringt in die Strukturen, braucht es Stärkung der pädagogischen Fachkräfte, und zwar über alle Bildungsbereiche hinweg. Und das ist entscheidend, weil das sind die Verwaltungen, das sind die Menschen vor Ort, das sind die Menschen in den Kitas, Schulen, Hochschulen und so weiter, die auch Partizipation lernen müssen und nicht eben den alten Stiefel, den sie bisher immer hatten. Also insofern ein Weiter-so, hast du am Anfang gesagt, das geht nicht mehr. Und ich glaube, da setzt es an.
Ja, ich greife als erstes das Stichwort strukturelle Verankerung nochmal auf. Ich glaube, das ist wichtig, gerade auch im Bereich der frühen Bildung, aber natürlich auch in Schule, so wie es im Nationalen Aktionsplan dargelegt ist. Da stehen die Forderungen und die Maßnahmen drin, die Handlungsfelder. Ich glaube, das ist leitend für eine strukturelle Verankerung. Ich bin vorhin kurz über dieses Feld Aus- und Weiterbildung der Pädagogin hinweggegangen. Das ist natürlich eine große Baustelle, eben nicht nur in die Schule, sondern eben auch in die Ausbildung der Pädagogin, das zu bringen, an die Erzieherfachschulen als Querschnittsthema von Anfang an, da auch die Pädagogin gut aufzustellen und grundsätzlich eben auch in die Weiterbildung. Und als letztes ein bisschen in eigener Sache. Ich hatte kurz erwähnt, das Projekt endet mit der Finanzierung 2022. Wir haben schon viel gemacht, viele Multiplikatorinnen im Feld, aber es stehen noch viele Themen aus und gerade eben auch eine strukturelle Verankerung in den einzelnen Einrichtungen. Da gibt es noch gut was zu tun. Und die Stiftung als Ganze ist in einer institutionellen Förderung des Bundes. Und auch da würden wir eben sehen, in dieser guten Kombination mit MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn auch das BNE-Projekt, so ist es nämlich bisher leider nicht, als einziges Projekt ist das noch außen vor, wenn das auch mit unter die institutionelle Förderung fallen könnte.
Vielen herzlichen Dank und wir haben fast eine Punktlandung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich und ich glaube, dass Sie von hier aus auch mitnehmen können, dass das nämlich jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben, eigentlich genau das ist, warum wir hier in der KIKO zusammen sind und warum wir hier über alle Fraktionsgrenzen hinweg sehr gut miteinander arbeiten, weil wir uns einig im Ziel sind. Manchmal müssen wir ein bisschen über den Weg dorthin uns unterhalten, aber es gelingt uns immer, in diesem gemeinsamen Ziel stark zu bleiben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Und ich glaube, dass der alte Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen, immer noch die Gültigkeit hat, die es vor 30 Jahren gehabt hat. Ich danke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Auch nochmal an Frau Regel, die aus dem Abitur heraus noch hierher gekommen ist, was ich eine besondere Leistung finde, wenn ich mich daran erinnere, was das Abitur einen doch in Stress eingesetzt hat. Also vielen herzlichen Dank dafür, aber vielen herzlichen Dank auch für alle anderen Beiträge. Es hat mir sehr gut, ich habe Ihnen sehr gerne zugehört und habe natürlich viele Dinge bestätigt gehört. Vielen herzlichen Dank Ihnen.